Es gibt bestimmte Bibeltexte, die sind, wenn man sie einfach so roh liest, sehr schwer zu verstehen. Johannes 5 gehört mit dazu. Johannes 5, so ab Vers 19 und dann auch noch weiter. Man muss sich schon ein wenig hineinarbeiten in solche Bibeltexte. Und ich bitte euch, zumindest in eurer Bibel das mit aufzuschlagen. Gleich ist die Übersetzung Hoffnung für alle drauf, weil die ja doch manchmal bei solchen schwierigen Texten etwas leichter eingänglich ist. Zumindest, dass man den groben Sinn ein wenig beim Lesen schon mal versteht. Dankeschön. Jesus bindet in seiner Antwort an die Juden verschiedene Themen zusammen. Gericht, Glaube und Tun, Auferstehung und Ewigkeit, Einheit von Gott Vater und ihm als dem Sohn. Das sind ganz wichtige Themen und wenn sie so eng aufeinander kommen, muss man sie ein wenig betrachten von verschiedenen Seiten. Zumindest muss man den Hintergrund sich anschauen, was dazu geführt hat, dass Jesus so etwas sagt. Der Hintergrund ist eine Situation am Tempel in Jerusalem, zu einem der Pilgerfeste. Es wird nicht genau gesagt, zu welchem Pilgerfest. Jesus ist in Jerusalem, wie viele andere Pilger auch, und bei diesem Pilgerfest über mehrere Tage ist jetzt gerade Schabbat. Und da kommt am See Bethesda vorbei, es ist ein Gelähmter dort, er sagt zu ihm, steh auf, geh, nimm dein Bett und so weiter und so weiter. Der steht auf und im ganzen Gewühl verlieren sich die beiden, derjenige, der geheilt wurde, weiß gar nicht, wer Jesus ist und wer das überhaupt gewesen ist und so weiter und so weiter. Er geht zum Tempel, denn die Vorschrift ist ja, dass jemand, der geheilt wurde, dann sich dem Tempel und dem Priester zeigt und für seine Heilung sozusagen eine Absolution, ja, du bist wirklich geheilt und so weiter und so weiter. Was tust du denn da? Er hatte seine Liegematte unter dem Arm und ist damit zum Tempel, natürlich, um sich dem Priester zu zeigen, Gott Lob und Ehre und Preis und Anbetung zu bringen. Was tust du denn da? Es ist doch Schabbat, man darf nicht arbeiten. Wahrscheinlich hat der Gelähmte seit Jahren nicht gearbeitet, weil er eben gelähmt war und nicht gehen konnte, nicht arbeiten konnte. Und jetzt trägt er seine Matte fröhlich zum Priester und will sich als Geheilter zeigen. Preis und Ehre dem Herrn. Und dann stehen ihm ein paar Fromme im Weg und sagen zu ihm, was tust denn du da? Es hat noch fast gefehlt, dass die gesagt hätten, es wäre besser für dich gewesen, du wärst gelähmt geblieben, dann hättest du am Schabbat nicht das Gebot Gottes übertreten. Das wäre die Karikatur dieser ganzen Situation. Fromme können manchmal so sein. Nun, sie haben recht, es ist Schabbat und er trägt sein Bett und Arbeit ist nicht erlaubt. Sie haben recht. Das ist leider bei Frommen manchmal so, dass sie recht haben. Und beides trifft dann aufeinander. Wohin führen Vorschriften? Was geschieht, wenn Gott einfach jemanden heilt und es ist am Schabbat und er will zum Tempel und Gott die Ehre geben und zu seinem Priester und sich? Gott bindet aber auch Dinge manchmal zusammen, besser können sie gar nicht passen. Unvermittelter. Man hätte eigentlich als Gelähmter dann den ganzen Glauben über Bord schmeißen können, soll mir doch die ganze fromme Bagage den Puckel runterrutschen. Ich gehe jetzt nach Hause und die sehen mich hier im Tempel nie wieder. Ich gehe in einen anderen Tempel, irgend sowas. So ist die Situation und so kommt man sich manchmal vor. Was tust du denn da? Das ist der ganze Hintergrund zu diesem Predigttext. Und von daher bindet Jesus diese Themen, die da sind, miteinander zusammen. Man muss versuchen, bei allen Fragen, bei allen Fragezeichen, die wir dann im Gehirn haben, warum sind fromme Juden so oder warum können fromme Menschen insgesamt so miteinander umgehen? Man muss es verstehen, die frommen Juden waren gerade vor ein paar hundert Jahren, hätte ich fast gesagt, also vor ein paar hundert Jahren tatsächlich aus dem Exil gekommen und hatten verstanden, dass ihr Tun von Gott angerührt und gesehen wird und dass Gott darauf reagiert. Gerade eben waren sie im Exil sind wieder zurück. Sie haben die Strafe, das Gericht Gottes am eigenen Leibe gespürt und gemerkt, was es heißt, in der Hand Gottes zu sein, Auserwählte zu sein, Menschen zu sein, auf denen Gott seinen Blick ruhen lässt. Nein, das wollen wir nie wieder. Wir wollen nicht ein bisschen sündigen. Und von daher passte man auf als frommer Jude, dass nirgendwo im Land gesündigt wird. Und in so einer Situation, in so einer inneren Situation der frommen Menschen in Jerusalem, kommt jemand und arbeitet am Schabbat. Das geht doch nicht. Willst du uns etwa wieder ins Exil, in die Strafe Gottes hineinführen? Das sind die Dinge, die für die frommen Leute im Hintergrund ist. Wir wollen Gott ganz heilig sein. Und was machst du da? Bei allen Fragezeichen, wie merkwürdig Fromme manchmal sein können, muss man auf der anderen Seite schon auch fragen, gibt es eine Berechtigung, dass sie so reagieren, dass sie so eine Angst haben vor dem Gericht Gottes? Es ist doch verständlich, dass sie nie wieder das Gericht Gottes über sich und über dem ganzen Volk haben möchte. Und wir sind doch verantwortlich dafür. Wir müssen doch unser Volk dahin bringen, dass die Strafe Gottes nicht über uns kommt. Also ist das Thema Gericht in dem, was Jesus da antwortet, eines der wichtigen Themen, aber eben auch das Thema Glaube. Das Thema Angst vor Gott. Die Frage nach den Taten, was tust du denn da? Tust du das, was du da tust, überhaupt im Namen Gottes? Sowas tut man nicht am Schabbat. Auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus. Es hat eine Zeit gedauert, bevor sie festgestellt haben, wer diese Heilung bewirkt hat. Es war Pilgerfest, es war Schabbat, alle gingen in den Tempel, es war Gewühle, sie haben sich verloren. Der Mann wusste gar nicht, irgendein Mann war da und hat gesagt, im Namen Gottes, du bist geheilt, und ich war geheilt. Ich weiß gar nicht, wer das war. Im Tempel begegnet sich Jesus mit diesem Mann, begegnen die beiden sich und er wusste, aha, du warst das doch. Und als er den frommen Juden, den Pharisäern dann wieder begegnet ist, hat er gesagt, ja, ich weiß, der da vorne im Tempel steht, der war das. Deswegen sind die Juden dann zu ihm gekommen und haben nicht nur zu dem Sünder gesagt, was tust du da, sondern auch zu dem, der ihn dazu angestiftet hat, was tust du da, was hast du da mit diesem armen Mann gemacht? Auf diese Anschuldigungen der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt, ihr werdet staunen. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen, er hat nämlich das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ich versichere euch, die Zeit wird kommen, sie hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Und wer diesen Ruf hört, der wird leben. Denn in meinem Vater ist das Leben und nach seinem Willen hat auch der Sohn dieses Leben in sich. Er hat ihm die Macht gegeben, die Menschen zu richten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Der Tag aber wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Dann werden alle Menschen ihre Gräber verlassen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um ewig zu leben, die aber Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Ein Predigtext mit allem, was da drin ist. Die Antwort Jesu macht's eigentlich nicht besser. Und so reagieren auch die Leute. Bei dieser Antwort, was tust du da mit dieser ganzen existenziellen Schärfe, willst du uns etwa wieder in die Sünde führen? Und Jesus sagt, ich tue nur das, was der Vater tut. fangen die Juden ganz auszurasten. Dieser Mann stellt sich Gott gleich. Das ist ja noch viel schlimmer, Gotteslästerung. Der muss getötet werden, der darf nicht länger hier im Tempel frei rumlaufen. Er setzt sich mit Gott gleich. Ich, Jesus von Nazareth, bin Gott. Gott ist mein Vater. Und er sagt sogar noch, ich habe das gesehen, was mein Vater tat. Das heißt, Gott selber bricht den Schabbat. Ja, das geht ja gar nicht. Was ist das eigentlich für ein Typ? So eine Antwort verschärft die ganze Situation. Es ist keine Antwort, die die Sache regelt oder löst, sondern sie verschärft die ganze Situation. Frömmigkeit, die sich verrannt hat in Gesetzlichkeit, die nur noch die Einhaltung der Gebote wahrnimmt und nicht mehr wahrnimmt, dass Gott rechts und links anfängt zu handeln. Die nur noch ihre bestimmten Gesetze und Richtlinien hat und nicht mehr wahrnimmt, was Gott unter Umständen an der rechten und an der linken Seite tut. Glaube, der von Angst vor Gott geprägt ist. Und das ist eine Frage, die natürlich auch jeden von uns betrifft. Wie sieht denn das aus mit deinem Gottesbild? Ist das, was du tust und das, was du denkst, immer von dieser Furcht, von dieser Angst vor Gott geprägt? Hoffentlich sieht Gott nicht das Schlimme. Hoffentlich erkennt und anerkennt er immer das Gute bei mir. Hoffentlich reicht das aus, das Gute, und hoffentlich ist das Böse nicht zu schlimm. Ist dein Glaube auch geprägt von dieser Angst vor Gott? Jemand hat mir mal gesagt, ich habe mich nur taufen lassen, weil ich Angst vorm Gericht Gottes habe. Es ist ein Taufgrund, sicherlich ja, aber kein sehr fröhlicher. Geht es uns manchmal genauso wie den Juden, dass sie Angst haben vor jedem Weg, den sie gehen, ob es nicht der 101. Weg, 101. Schritt am Schabbat, denn es sind ja nur 100 erlaubt. Hoffentlich kommt dann nicht der Blitz vom Himmel über mich und mein Leben und meine Familie und alles, was mein Eigentum ist. Ist dein Glaube auch geprägt von dieser Angst, die wir hier in den frommen Juden sehen? Und sie wollten doch ganz heilig sein, sie wollten doch ganz gehorsam sein, und dann kommt dieser Mann aus Nazareth und bringt alles durcheinander. Angst vor Gott. Und das Thema Gericht und das Thema Tun, meine Taten, sind unmittelbar verknüpft. Gott richtet meine Taten. Am Ende dieses Predigttextes ist das ja auch thematisiert. Gott wird Taten auch richten. Und so sehr wir, und da komme ich auch gleich drauf, auf Paulus und die Gnade und das, was Jesus für uns getan hat, kommen, und wir wissen, dass wir aus Glauben gerettet sind, gehört zu einem lebendigen Glauben auch dazu, dass wir tun, dass wir den Willen Gottes tun. Und Jesus sagt auch in Matthäus 3, die Axt ist an die Bäume gelegt, die keine gute Frucht bringen. Das müssten wir hören. Du kannst nicht nur bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzen und sagen, ich glaube an Jesus und alles andere ist mir egal, Fernseher anstellen und fertig. Gott hat dir nicht Erlösung gegeben, damit du den Himmel für dich selber irgendwo in der Tasche rumträgst, sondern damit du als freier Mensch diese Erde zu Gott hin veränderst. Dass du Dinge bewegst. Er hat dir Gaben gegeben. Er hat seinen Heiligen Geist dir gegeben. Heiligung, eine ganz wichtige Sache. Hebräer 12, Vers 14, niemand wird Gott sehen ohne Heiligung. Das sollten wir hören. Die Axt ist den Bäumen, die keine gute Frucht bringen, schon an die Wurzel gelegt. Ich kann nicht nur sagen, an dieser Gemeinde fehlt mir das, an jener Gemeinde fehlt mir das und bei diesem Lobpreisteam und jedem, bei dieser Predigt und jener und so weiter und so weiter, und ich komme nur noch, wenn der predigt. Das geht nicht. Das können wir so mit Gott nicht machen. Das ist keine gute Frucht in unserem Leben. Und wenn wir das Reich Gottes in dieser Art und Weise malträtieren, dann wird der Segen weniger werden. Hauptsache, ich glaube, und das kann ich auch zu Hause. Wozu hat Gott dir deine Gaben gegeben? Dass du sie zu Hause vergräbst, dass du sie zu Hause zerschlägst, dass du sie vor allen guten Vorsätzen und all den Vorwürfen, die du anderen gegenüber formulierst in deinem Herzen, dann zertrittst? Taten und Gericht. Allerdings eine Frage, die wir klären müssen, die du in deinem Herzen klären musst. Wie sieht denn das bei mir aus? Mit dem Verhältnis zwischen Glaube und Taten, ist das ein Gleichgewicht oder hat das eine an irgendeiner Stelle Übergewicht? Kann ich damit wirklich wie ein Vogel sozusagen fliegen oder ist das so ein einseitiges Ding, wo auf der einen Seite nur der Glaube vielleicht flattert oder auf der anderen Seite nur die Taten, aber beten komme ich nie? Wie sieht das aus in unserem Leben? Heiligung, eine ganz wichtige Sache. Nach dem Willen Gottes fragen. Wenn ich mich unter die Herrschaft Gottes, unter die Herrschaft Jesu gebeugt habe, dann ist es doch ganz natürlich, dass ich nach dem Willen Gottes frage. Wenn man sagt, ich bin Christ, aber der Wille Jesu ist mir völlig egal und schleierhaft, habe ich sowieso noch nie gelesen in der Bibel, weiß ich gar nicht, was Jesus von mir will, da kommt man nicht weiter. Da wird man auch nie das Handeln Gottes in seinem eigenen Leben wahrnehmen. Heiligung darf aber nicht zur Angst werden. Die Gebote sind immer für den Menschen da. Gebote sind immer für den Menschen da. Und wenn Gott die Freiheit hat, am Schabbat zu heilen, dann gehört es zur Barmherzigkeit dazu, dass ich diesem Mann sein Bett mit nach Hause oder zunächst mal zum Tempel tragen lasse. Das ist doch eine Freude, dass Gott am heiligen Tag, an seinem Tag, seine Wunder tut. Aber wenn man diese Frage an Juden stellt, und sie sehen ja auch sehr komisch aus, natürlich, weil sie mit der Welt nichts zu tun haben wollen, wir wollen ganz heilig sein, keine weltliche Kleidung, also ganz in Schwarz und die Locken und so ein Kästchen vorm Dings und so komische Bänder drumherum und irgendwas, sag mal, seht ihr als Fromme eigentlich immer so aus? Und mit dieser Frage werden wahrscheinlich unsere eigenen, deine eigenen Nachbarn, dein Verhalten genauso besehen. Sag mal, machen die Fenskes das eigentlich immer so? Wenn irgendein Straßenfest ist, nie sind sie dabei, haben immer irgendwie in ihrer Gemeinde zu tun. Es sind doch die gleichen, so wie wir vielleicht lächeln, wenn wir fromme Juden sehen, orthodoxe Juden, wie seltsam sie aussehen, sind wir in den Augen unserer Nachbarn genauso merkwürdig. Wir tragen zwar nicht solche merkwürdige Kleidung, aber sie sehen an unserem Verhalten, so wie wir reden, auch über unseren Glauben oder über andere Menschen, die sind immer ein bisschen strange drauf. Merkwürdig, was sagen die, wie reden die, wie verhalten die sich, sind nie beim Feiern dabei. Wahrscheinlich gehen sie zum Lachen in den Keller oder irgend sowas, aber man sieht die nie. Das kommt doch bei uns ganz genauso. Wir waren vorhin beim Fastenbrechen, also vor 2 Tagen, Freitagsgebet, drüben in der Moschee, Sandstraße, waren wir eingeladen. Einige von uns waren mitgekommen, das finde ich sehr schön, herzlichen Dank dafür. Wir haben eine sehr ausführliche Begehung, also Besichtigung der Moschee drüben gesehen und auch dann den großen Gebetsraum, wurden uns einige Dinge erklärt. Und beim Bau, es wurde uns erklärt, dass der Gottesdienst etwa 40 Minuten geht, die Predigt oder die Auslegung 20 Minuten, 15 Minuten Information, 8 Minuten das Gebet. Als sie es gebaut haben, ist der Gebetsraum mit mehreren Kompassen ausgerichtet worden. Es muss ja genau nach Mekka gebetet werden, sonst zählt das Gebet nicht. Und man hat festgestellt, die große Wand, an der das Gebet ist, 12 Grad versetzt. Also hat man eine neue Wand gezogen, 12 Grad versetzt, und die äußeren Wände sind damit schief. Das heißt, der Teppich, der gelegt wurde, passt nicht zu den äußeren. Und der Vorstandsmensch, der uns da durchgeführt hat, hat gesagt, dass immer wieder einzelne Gläubige kommen mit einem Kompass dabei und prüfen, ob dieser Gottesdienstraum oder sagen wir mal dieser Gebetsraum exakt nach Mekka, und es ist immer noch irgendwie 1-2 Grad oder was auch immer, und beschweren sich dann, dass das Gebet in diesem Raum dann nicht gilt. Man kann über Juden oder über Moslem merkwürdig denken und sagen, das kann doch nicht sein, dass man in dieser Form Gottesdienstraum mit dem Kompass ausrichtet. Aber sind wir mit unserem Verhalten nicht manchmal ganz ähnlich? Sind wir nicht auch in den Nachbarn Augen komische Heilige? Ein Gemeindeleiter, Horst heißt er, war bei uns häufig zu Hause, einige Male muss man sagen, zu Hause. Er sagte, wenn ich gepredigt habe, ist es irgendwann passiert, dass Gott geheilt hat. Ohne dass er, was war ganz normaler Baptisten-Gemeindeleiter, ohne charismatische Ansprüche oder was auch immer. Aber Gott hat es einfach geschenkt, dass immer wieder in den Gottesdiensten einzelne Leute heil, gesund geworden sind und das auch bekundet haben, weil sie keine Schmerzen mehr hatten und so weiter und so weiter. Und der Gemeinde wurde das merkwürdig. Gemeindeleitung, er war selber Gemeindeleiter, die anderen Brüder kamen auf ihn zu und gesagt, Horst, könntest du bitte damit aufhören, das wird uns unheimlich. Immer wenn du predigst, das macht uns Angst. Und er hat gesagt, hey, das mache ich nicht, das bin ich nicht, ich predige nur und Gott tut das. Sie haben ihn nachher gebeten, dann nicht mehr zu predigen. So sehr wir über den Glauben von frommen Juden oder frommen Moslems oder so lachen und sagen, das kann doch nicht sein mit dem Kompass. Was würde denn passieren, wenn uns so etwas geschieht und wir plötzlich merken, Gott ist lebendig in einer Art und Weise? Da habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich befürchte, er ist nachher ausgetreten aus seiner eigenen Gemeinde, die er jahrelang geleitet hat. Ich habe selber da mal gepredigt, aber ich habe von diesen Hintergründen damals noch nichts gewusst. Sind wir nicht manchmal mit dem, wie wir glauben, auch mit unserer Art und Weise, wie wir über Gott reden, ähnlich fremd und merkwürdig unseren Nachbarn gegenüber, weil wir auch unsere frommen Taten vielleicht mit einem Kompass ausrichten? Jesus sagt, ja, Gott wird unsere Taten richten, das Gute, das Böse, das wird im Gericht zur Sprache kommen. Aber das, was hier in diesem Predigttext drinsteht, heißt auch, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn es dann zur Ewigkeit und zum Gericht kommt, werdet ihr die Stimme Gottes hören. Ihr werdet es nicht verpassen, habt keine Angst. Und wenn Gott ruft, dann werdet ihr es hören. Er sorgt schon dafür. Traut es ihm doch zu, dass er derjenige ist, der euch in der Hand hat. Hoffentlich kriegt Gott meine Taten nicht mit. Angst ist nie ein guter Ratgeber, auch nicht im Glauben. Gebote sind ganz wichtig. Ein Gottesdienst muss in der Form eines Gottesdienstes von mir aus laufen. Aber wenn jemand aufspringt und Halleluja ruft, weil plötzlich seine Beine tun nicht mehr weh und die ganze Gottesdienstordnung durcheinander kommen, alle sich umdrehen, was ist denn mit dir, ich kann gehen und warum denn und so, und plötzlich die Gottesdienstleitung gar nicht mehr weiß, wie sie die Zeit von anderthalb Stunden hinkriegt und so. Wenn Gott anfängt, unsere Dinge durcheinander zu bringen, wie würden wir dann reagieren? Würden wir auch sagen, ach, bitte höre doch auf mit diesen merkwürdigen Heilungen, oh Herr, wir kommen ganz in unserem Gottesdienstprogramm durcheinander, oder es wäre doch fatal, es wäre doch schlimm. Gebote sind wichtig, Strukturen sind wichtig. Ich habe mir damals einen kleinen Altar, will man nicht sagen, aber einen kleinen Gebetstisch gemacht. Zwei Kerzen rechts, links, die Bibel vorne dran, habe sie dann bei meiner persönlichen Andacht angezündet. Es hilft, solche äußeren Formen, auch eine kleine Liturgie, Vater Unser und Psalm 23, also bestimmte Gebete, wenn einem die Worte fehlen, in eine Liturgie hineinzukommen, in eine äußere Form, die mich trägt. Aber diese äußere Form darf mich dann nicht knoten. Gebote sind eine ganz wichtige Sache. Aber wenn am heiligen Schabbat jemand heil wird, gesund wird, dann lass ihn doch sein Bett nehmen. Warum aber am heiligen Sonntag dann alle Einkaufszentren aufmachen wollen, ist mir schleierhaft. Die Bevölkerung hat dann am Schabbat oder am Sonntag oder was auch immer nicht plötzlich viel mehr Geld. Das wäre ja schön, aber ist nicht. Warum müssen die großen Zentren aufmachen? Und wir empfinden es als Freiheit, wenn plötzlich alle am Sonntag in die große Hektik verfallen und nach Belgien oder Holland fahren. Warum muss am Sonntagmorgen, bei uns heute Morgen war es so, ab 6 Uhr alle 5 bis 10 Minuten der Ferienflieger in Richtung wer weiß wo abgehen? Und man den Eindruck hat, dass am Sonntagmorgen die Hektik pur ausbricht. Ist das Freiheit, dann Urlaub, Stress zu haben? Sollte es nicht sinnvoller sein, unsere Hast in den Geboten Gottes einfach mal zur Ruhe zu kommen? Dies ist ein heiliger Tag. Versuch mal an diesem Tag nur 100 Schritte zu gehen und nicht 1000 Kilometer, wer weiß wo, zu fliegen, weil es gerade zu 29,50 Euro irgendwo hingeht. Ich habe mich das heute Morgen wirklich gefragt. Machen wir diesen Stress und empfinden das als Freiheit, irgendwo hinzufliegen, weil es billig ist, aber in die Kirche Gott die Ehre zu geben? Tun und Gericht. Jesus fügt das Thema Glaube hinzu. Wer mein Wort hört, wer das Wort Gottes hört und ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Das steht nicht mal, passend zum Johannesevangelium, wer das Wort Gottes versteht, sondern das steht nur, wer das Wort Gottes hört. Es ist doch schön, wenn Jesus deutlich macht, einfacher kann man es doch nicht. Und das Wort kommen und das Wort hören, auch wenn man nicht versteht, was der Pastor predigt, und Gott vertraut, dann hast du ewiges Leben. Musst du vor so einem Gott, der sowas formuliert, Angst haben? Angst haben, dass das Gericht die guten und schlechten Taten, du kommst sowieso in die Hölle, weil du so aussiehst, wie du aussiehst oder was auch immer? Wie sieht unser Glaube aus? Jesus formt den Glauben mit hinein. Das Herz des Menschen ist das Wichtigste. Das Ausschlaggebende ist die Beziehung zu Gott. Wer Gott vertraut, trau ihm doch zu, dass er dich liebt. Ein Gott, der seinen Sohn auf die Erde sendet und lieber ihn opfert, als dass er dich opfert. Meinst du, vor diesem Gott muss man noch ein bisschen Angst haben? Der lieber selber die Strafe auf sich nimmt, damit ich frei bin? Meinst du, vor so einem Gott muss man noch Angst haben? Hoffentlich sieht er nicht den schlechten Gedanken von gestern Vormittag oder irgend sowas. Natürlich ist schlechte Gedanken, schlechte Taten keine gute Frucht und die bringen dich nicht weiter. Ob du jetzt dich mit Alkohol vollknallst oder mit Haschisch oder mit Heroin oder was auch immer oder zur Spielsucht greifst und dein ganzes Geld dahin tust, nicht? Das ist ja auch kein sinnvolles, das will ich ja auch nicht predigen, dass man sowas tun müsste. Aber die Angst vor Gott brauche ich nicht. Und Gott will sie mir nicht geben. Bringt rechte Frucht der Umkehr, sagt Jesus in Matthäus 3. Bringt rechte Frucht der Umkehr. Das, was deinem Glauben entspricht, lebe das. Und wenn es Situationen gibt, in denen du äußere Hilfe brauchst, dir einen kleinen Tisch mit zwei Kerzen, damit du selber zur Ruhe kommst, dass du sowas aufbaust, dann mach es. Ich habe mir angewöhnt, zur Vorbereitung der Predigt, Samstag wird gefastet. Freitagabend bis Samstagabend. Es ist zur Ehre Gottes und zu meiner Konzentration. Aber wenn man eingeladen wird am Samstag zur Hochzeit oder was weiß ich was, dann habe ich überhaupt gar kein Problem, einfach was zu essen und fröhlich mitzufeiern. Das Fasten oder die Vorbereitung auf die Predigt kann mich ja doch nicht davon abhalten, mit anderen sich zu freuen, die heiraten und zu sagen, ja, ich würde auch gerne, aber ich tue es nicht. Aber die Angst kenne ich auch. Wenn ich nicht gefastet habe vor der Predigt, wird diese Predigt überhaupt geistlich und gut? Kann Gott überhaupt dann reden, wenn ich nicht? Wenn ich anfange, solche Gedanken zu haben, dass Gott gar nicht handeln kann, wenn ich nicht vorher dies oder jenes getan oder eben nicht getan habe, sofort aufhören. Sofort aufhören. Wenn ich die Größe Gottes verkleinere, nur weil ich irgendwas falsch gemacht hätte, wer bin ich mit meiner Sünde, dass ich die Größe Gottes kaputt mache? Was hast du für einen Glauben, wenn du so denkst? Sofort aufhören. Es darf mich nicht, die Gebote Gottes, so gut sie sind, sie dürfen den Glauben nicht kaputt machen. Und wenn Gott in einem stinknormalen Baptistengottesdienst jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag Menschen heilt und die Ordnung unseres Gottesdienstes gestört würde, Würdest du dich freuen oder würdest du dich ärgern? Die Gemeinde hat ihren eigenen Gemeindeleiter gebeten, nicht mehr zu predigen. Das macht uns Angst, Horst. Hör bitte auf damit. Er ist gegangen mit seiner Frau, mit seiner Familie. So sehr die Frömmigkeit anderer wie Juden oder Moslems lächerlich in unseren Augen sein sollte, wir können es ganz genauso. Herr, zeig mir, wo ich so bin, wo wir so sind. Öffne du unsere Augen und schenk du uns Barmherzigkeit in unser Herz mitten hinein. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?